Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Die extremen Ereignisse finden statt, und zwar nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch, wie wir jetzt erlebt haben, in Japan mit der Nuklearkatastrophe oder auch mit extremen Tsunamiwellen. Und diese Beispiele zeigen, dass tatsächlich offenbar in Naturtechnik und Gesellschaft Prozesse nach ähnlichen Gesetzen ablaufen.
Komplexe Systeme.
Wir bauen jetzt viele komplexe Systeme in der Technik, so Machwerke des Menschen, und wir verstehen die Zusammenhänge eigentlich nicht mehr über das, was wir gebaut haben.
Risiko und Verantwortung.
Wir können uns nicht nur auf ein Risikomodell verlassen. Anschaulich gesprochen, die Welt ist so komplex, dass sie bei Nacht nicht durch einen Scheinwerfer ausgeleuchtet werden kann. Wir brauchen mehrere Scheinwerfer. Formaler gesagt, wir brauchen eine Klasse von Modellen.
Ein Bericht vom 17. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Erdbeben und nuklearer Notstand, Vulkanasche und Ölpest, Finanzkrise und Computerabstürze. Komplexität ist eine Grundbedingung des modernen Lebens, die immer häufiger in Katastrophen wahrgenommen wird. Ob in Technologie, Politik oder Wirtschaft, in vielen Systemen erscheinen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen immer undurchschaubarer. Auswirkungen problematischer Entscheidungen entgleiten der Kontrolle. Computergestützte Modellierung und Simulation versprechen Transparenz und Steuerung. Sie können im Krisenfall aber keine Sicherheit garantieren. Manchmal dient Komplexität aber auch nur als Vorwand, um sich der Verantwortung für unerwünschte Folgen zu entziehen. Ulrich Beck, der Theoretiker der Risikogesellschaft, spricht in diesem Zusammenhang sogar von organisierter Verantwortungslosigkeit. Mit Risiko und Verantwortung in komplexen Systemen hat sich am Dienstag das Ernst-Mach-Forum beschäftigt, eine Plattform des interdisziplinären wissenschaftlichen Gesprächs.
Risikoforschung und Rückversicherung.
Der Meteorologe Gerhard Berz hat bis 2004 den Bereich Elementargefahren bei der Münchner Rückversicherung geleitet und zu einer international führenden Einrichtung der Georisikoforschung ausgebaut. Seine große Expertise hat ihm sogar von einem Wochenmagazin den Titel Master of Disaster eingebracht. Er zieht eine persönliche Bilanz über das Versicherungswesen als Frühwarnsystem.
Als ich vor weit über 30 Jahren dort bei dem Rückversicherer begonnen habe als junger Wissenschaftler, da hat es mich sehr überrascht, dass die Versicherungskaufleute schon eine feste Meinung hatten, dass die Naturkatastrophen immer häufiger werden und immer teurer werden und dass dafür auch der Klimawandel verantwortlich sein könnte. Und das war sicherlich auch der Grund, dass sie einen jungen Geowissenschaftler eingestellt haben, der sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. In der Meteorologie dagegen, da hat man damals hauptsächlich von der nächsten Eiszeit gesprochen. Und erst im Laufe der 80er Jahre hat sich dann doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Klima sich nachhaltig in die andere Richtung entwickelt, nämlich hin zu einer Superwarmzeit. Die Versicherer waren so etwas wie ein Frühwarnsystem, die also sehr früh gemerkt haben, weil sie eben tagtäglich sozusagen die Auswirkungen spüren anhand ihrer Schadenmeldungen, die aus aller Welt eingehen, wie sich die Risiken verändern.
Frühwarnsysteme sind eine große Herausforderung für alle Disziplinen, die sich mit Risikoforschung beschäftigen. Eines der schwierigsten Themen, so Gerhard Berz, sind Risiken, die vom Menschen selbst ausgehen, wie der Terrorismus. Menschliches Handeln einzuschätzen und mit Hilfe von Modellen als Risiko richtig zu bewerten, sei viel schwieriger als bei Naturgefahren.
Alle die sich mit den Erdbebenrisiken in Japan beschäftigt haben, hat es sicherlich nicht überraschen können, dass in dieser Region ein so schweres Erdbeben eingetreten ist. Die Konsequenzen waren natürlich dann so vielfältig, dass man das sicherlich kaum jemand richtig einschätzen und so erwartet hat. Aber man hat eigentlich immer auf eine andere Region geschaut in Japan, auf den sogenannten Tokai-Distrikt, der ist etwas südlich vom Mount Fuji, wo man schon seit vielen Jahrzehnten mit einem sehr großen Erdbeben rechnet. Und wie ich jetzt gesehen habe, liegen dort auch Kernkraftwerke direkt am Meer. wo man jetzt schnell versucht, den Tsunami-Schutz zu verbessern und vielleicht zumindest dieses Risiko in den Griff bekommt.
Die Schäden aus Naturkatastrophen haben weltweit dramatisch zugenommen. Wachsende Bevölkerungszahlen, die dichte Besiedelung von Gefahrenzonen und die Konzentration in städtischen Räumen haben ebenso dazu beigetragen wie verletzliche Infrastrukturen und Abhängigkeiten in einer weltweit vernetzten Wirtschaft. Es ist bewusst geworden, wie eng und vielschichtig Naturgefahren und technische Risiken verzahnt sind. Auch der Klimawandel, so die Erkenntnisse der Rückversicherer, hat daran bereits einen beträchtlichen Anteil. Gerhard Berz.
Gerade die Versicherer, die Rückversicherer, bei denen ich zum Beispiel gearbeitet habe, haben die Verantwortung, in Ländern, die selbst keine entsprechende Wissenschaft auf diesem Gebiet leisten und auch finanzmäßig nicht stark genug sind, um mit den Auswirkungen von Naturkatastrophen selbst fertig zu werden, gegen diese Bedrohungen zu schützen. Ohne dieses weltweite Rückversicherungssystem werden in vielen Ländern der Welt diese Naturgefahren nicht versicherbar. Sie haben also schon tatsächlich auch die Aufgabe und die Verantwortung, diese Länder gegen diese Gefahren zu schützen. Und dazu braucht es nicht nur die Geowissenschaftler, sondern braucht es viele Fachbereiche, um diese Risiken richtig einzuschätzen.
So ernst das Thema auch ist, in seiner Maxime für verantwortungsbewusstes Handeln schließt der Münchner Georisikoforscher bei Karl Valentin an.
Der war eigentlich ein richtiger Hypochonder, fuhr also weder mit der Bahn oder nur unter Zwang und hat auch von Meteoriten beispielsweise eine Heidenangst gehabt. Und als das wieder mal im Raum stand, dass ein Meteorit auf die Erde stürzen könnte, hat er zu seinen Freunden gesagt, ich ziehe jetzt in ein Bergwerk, mindestens 1 Kilometer tief. Dann kann mir nichts passieren, wenn dieser Meteorit abstürzt. Dann haben seine Freunde zu ihm gesagt, du bist doch verrückt, das ist doch viel zu selten. Und dann hat er ein Wort gesprochen, dass sich heute viele Wirtschaftsunternehmen, viele Politiker, aber jeder einzelne von uns auch eigentlich immer wieder als Maxime setzen sollte. Er hat gesagt, für mich kommt Sicherheit vor Seltenheit.
Komplexe Forschungen über komplexe Systeme.
Die wesentliche Charakteristik komplexer Systeme ist die Vernetzung von Einzelteilen, die wesentliche Eigenschaften des Gesamtsystems prägt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Klaus Mainzer ist Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität München und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit komplexen Systemen in Natur, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dabei habe ich häufig festgestellt, dass viele Menschen häufig auch unbewusst von falschen Voraussetzungen und Annahmen ausgehen. So glauben also viele bis heute, dass die Welt total berechenbar sei, wenn nur alle Gesetze bekannt wären und alle Anfangsbedingungen. Tatsächlich ist es aber so, wenn mehr als zwei Faktoren, mehr als zwei Elemente miteinander wechselwirken, dann kann es zu Instabilität und zu Chaos kommen. Man spricht hier von den sogenannten Mehrkörperproblemen oder die Mathematiker, die das in Gleichungen darstellen, sprechen dann von nichtlinearen Gleichungen. Nun, das hat zur Folge, dass wir in solchen Modellen nur beschränkte Voraussagen machen können. Vom Wetter, vom Klima war eben schon die Rede. Das wäre so ein typisches Beispiel, weil dann die Rechenkapazität exponentiell nach wenigen Schritten zu wachsen beginnt. Und populär wurde das Ganze, das kennen sicher viele, durch den sogenannten Schmetterlingseffekt, ein lokales Ereignis, der Flügelschlag eines Schmetterlings hier in Wien kann also in einer instabilen Situation zu einer globalen Veränderung führen.
Das Verhalten einzelner Elemente in komplexen Systemen, Menschen in Gesellschaften, Moleküle in Flüssigkeiten, ist oft unbekannt und kann nur als mehr oder weniger wahrscheinlich angenommen werden. Außergewöhnliche Ereignisse wie Naturkatastrophen oder eine Finanzkrise weichen vom Normalverhalten ab. Die Dynamik in komplexen Systemen kann aber nicht nur zu Chaos und Umstürzen, sondern auch zur Entstehung neuer Strukturen führen.
Da erwähne ich als erstes Beispiel aus der Technik, aus der Naturwissenschaft, die molekulare Selbstorganisation der neuen Materialien, etwa in der Materialforschung, der Nanoforschung, oder die zelluläre Selbstorganisation in der Biologie, das Wachsen komplexer Organismen, die neuronale Selbstorganisation unseres Gehirns, ein komplexes System von Milliarden von wechselwirkenden, feuernden und nicht feuernden Neuronen, die sich unter geeigneten Umständen zu kleinen Inseln, könnte man sagen, Schaltkreisen verbinden, und die sind dann verbunden mit unserem Denken und Fühlen. Und last but not least die soziale Selbstorganisation, wie wir sie auf den Märkten beobachten, in komplexen Institutionen heute in der Gesellschaft.
Eine große Herausforderung der Komplexitätsforschung besteht darin, im ständigen Signalrauschen der Systeme Muster zu erkennen, um ihre Dynamik zu entschlüsseln, so Klaus Mainzer. Die aktuelle Finanzkrise hat dramatisch gezeigt, dass man auch in der Wirtschaft nicht nur mit der Normalverteilung von Ereignissen, sondern auch mit extremen Ausreißern rechnen muss.
Mit Blick auf die letzte Finanzkrise erwähne ich das Verhalten an der Börse. Das hat man häufig so gedeutet, die Ereignisse dort, die Preisveränderungen sind alle unabhängig voneinander. Und dann folgt nach dem Gesetz der großen Zahl, dass dann die Preisveränderungen an der Börse auch normal verteilt sind. Und wenn dem so ist, dann können wir die extremen Ausreißer vernachlässigen. Sie sind sehr selten und, wie gesagt, vernachlässigbar. Tatsächlich gilt aber, ich möchte hier Murphy zitieren, shit happens. Das heißt, die extremen Ereignisse finden statt, und zwar nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch, wie wir jetzt erlebt haben, in Japan mit der Nuklearkatastrophe oder auch mit extremen Tsunamiwellen.
Was kann man aus diesen Erfahrungen für die Zukunft lernen? Vor allem, so Klaus Mainzer, sollte man nicht nur auf ein einziges Risikomodell setzen, sondern mehrere Modelle anwenden, mit denen sich unterschiedliche Worst-Case-Szenarien berechnen lassen. Die Komplexitätsforschung könnte dazu beitragen, Frühwarnsysteme zu entwickeln.
Frühwarnsysteme sind durchaus möglich, allerdings nicht in dem Sinne, dass man nämlich ein Ereignis punktuell voraussagen kann, aber in der Art, wie wir das aus der Medizin kennen, der Kardiologe. Der Kardiologe etwa an den EKG-Daten erkennt kritische Veränderungen, und er kann dann nicht punktuell voraussagen, dein Herzinfarkt wird also dann und dann genau zu der und der Stunde stattfinden. Aber was er kann sagen, jetzt ist eine kritische Situation da, jetzt ist Umdenken angesagt und jetzt müssen wir was tun.
Die Schwierigkeit, komplexe Systeme zu verstehen und Handlungsszenarien zu entwerfen, sollte nicht zu Resignation und Flucht aus der Verantwortung führen. Komplexe Rückkoppelungen, die in solchen Systemen auftreten, könnten auch für nachhaltige Innovationen genutzt werden.
Ich muss bei den Innovationen, seien das technische Innovationen, soziale, politische, ökologische, was auch immer, beachten die Rückkopplungseffekte. Ich muss heute das gesamte Erdsystem im Blick haben. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und dann denke ich, wenn wir das versuchen, sind wir auf einem guten Weg zu einer wertorientierten, zu einer nachhaltigen Zivilgesellschaft zu kommen.
Komplexität im Risikodialog.
Antje Grobe arbeitet als Moderatorin und Konfliktmanagerin für die Stiftung Risikodialog in St. Gallen. Diese Stiftung organisiert Gespräche über gesellschaftliche Risiken, bringt die Akteure unterschiedlicher Gruppierungen an einen Tisch und verfolgt damit auch das Ziel, die gesellschaftliche Kompetenz in Risikofragen zu stärken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Forschungen und Dialogprojekten zum Klimawandel und zur Nanotechnologie.
Wir haben ja in den Klimadialogen jetzt ganz viele Prognosen, Klimamodelle, ganz verschiedene Modellierungen, ganz verschiedene Szenarien. Und das beruht natürlich auf vielen mathematischen Modellierungen, die von sehr vielen Kriterien abhängen. Das Problem ist aber, am Ende kommt da aus der Wissenschaft sowas wie eine Bandbreite. Ja, und die Bandbreite liegt zwischen so und so viel Niederschlägen pro Jahr. Die liegt zwischen so und so viel Grad Temperaturerwärmung für die Erde. Das Problem ist, wir sprechen auf der anderen Seite mit lokalen Feuerwehren, die aber jetzt ein Auto bestellen müssen. Und der möchte jetzt wissen, muss er sich jetzt auf Waldbrand einstellen oder auf vermehrte Überschwemmung oder auf beides. Oder wir haben jemanden in der lokalen Stadtverwaltung, der will wissen, auf was für einen Durchmesser er denn seine Kanalisationen auslegen muss. Und das sind Sachen, die kann ich natürlich mit so einer Bandbreite von Entscheidungen, also von Modellierungen, hätte ich auch eine Bandbreite von Entscheidungen zur Verfügung. Und da kann man kaum mit umgehen. Ja, das heißt, man sucht nach Rat bei der Wissenschaft, man findet aber nur eine Modellierung und das wird dann Komplexität genannt und hinterher ist man eigentlich genauso schlau wie vorher.
Die Auseinandersetzung mit der Nanotechnologie ist für Antje Grobe ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, Komplexität zu reduzieren, um Wechselwirkungen verständlicher zu machen. Von einfachen Antworten sollte man sich dabei möglichst bald verabschieden.
Die meisten Bürgerinnen und Bürger, denen ist das völlig klar und die erwarten das auch gar nicht. Die wählen sich zum Beispiel einen bestimmten Anwendungsbereich aus, der sie besonders interessiert. Also die denken gar nicht über die Nanotechnologien allgemein nach, sondern die haben einen bestimmten Anwendungsbereich im Kopf, zum Beispiel in der Medizin oder in Lebensmitteln. Da wird das ziemlich kritisch gesehen, in Verpackungsmaterialien. Kommt so drauf an. Wenn es um solche leicht zu reinigen Oberflächen geht, ist es meist relativ positiv. Das heißt, man selektiert schon mal, je nach Wahrnehmungsfeld, das macht die Komplexität schon mal ein bisschen kleiner und ein bisschen besser zu bearbeiten. Das zweite ist, man delegiert. Das heißt, man sucht für seinen interessierten Anwendungsbereich, sucht man eine Expertin oder Experten, die einem da weiterhelfen können, die einen beraten können. Und da merken wir ganz oft in solchen Dialogen, dass das oft genau andersrum ist, dass es immer die Experten und Experten sind, die sagen, das ist ein komplexes Thema. Mehr desselben, mehr naturwissenschaftliche Fakten, mehr Modellierung zu bringen, das reicht nicht, sondern man muss eigentlich noch weiter vorne ansetzen, dass man sagt, okay, wir brauchen einen gesellschaftlichen Prozess, überhaupt mal das Problem zu benennen. Welche Anwendungsbereiche von Nanotechnologien möchten wir denn eigentlich?
Komplexe Fragen benötigen auch komplexe Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse, so das Fazit der Risikoforscherin Antje Grobe. Sie stellen damit aber auch eine Chance für mehr Transparenz und demokratische Partizipation dar.
Ich kann eigentlich nur Mut machen, da die Bürgerinnen und Bürger aktiv dran zu beteiligen. Die haben nämlich eigentlich gar keine Angst vor Komplexität.
Systeme, die wir nicht mehr verstehen.
Wir betrachten ein Szenario als komplex, wenn wir nicht in der Lage sind, die wesentlichen Zusammenhänge in einfachen Modellen darzustellen. Einfach ist ein Modell, wenn es den begrenzten Fähigkeiten des menschlichen Verstandes angepasst ist, so Hermann Koppitz, Professor an der TU Wien für Computer-Echtzeitsysteme.
Ein großer japanischer Konzern, der Fotoapparate herstellt, hat vor kurzem untersucht, warum Reklamationen auftreten. Was sind die Ursachen für die Ausfälle? Und überraschenderweise waren das nicht die Optik oder die Mechanik oder die Elektrik, sondern es war die Software. Das heißt, der Entwurf, die Pläne sind ein Hauptgrund für die Ausfälle der Geräte. Software ist fehlerhaft, weil wir uns nicht vorstellen können, wie das Programm abläuft, welche Wirkungen es zeigen wird. Das heißt, wir können uns kein einfaches Modell bilden über den Ablauf des Programms, das durch die Software gesteuert wird.
In der Technik werden viele komplexe Systeme gebaut, deren Zusammenhänge die Menschen nicht mehr nachvollziehen und schon gar nicht beherrschen können. Sie werden deshalb als besonders problematisch und risikobehaftet empfunden.
Wir erkennen ja die Welt nur anhand von Modellen. Und was zeichnet einfache Modelle aus und was zeichnet komplexe Modelle aus? Und wir müssen dann schauen, dass wir Systeme bauen, die wir durch einfache Modelle erklären können, wo wir keine komplexen Modelle brauchen. Und die ganze Mathematik und Simulation, so viel sie uns natürlich bringt, die ganze Computerwissenschaften, das Problem der Komplexität wird sie nicht lösen. Weil wenn wir in nichtlineare Systeme kommen mit vielen Variablen, dann sind die ganzen Simulationen eigentlich kein Ersatz für eine, möchte ich sagen, kognitive Durchdringung des Systems. Der Verlass auf die Technik in diesen Punkten ist ein sehr zweifelhafter, meiner Meinung nach.
In einer immer mehr von Computern und digitalen Medien bestimmten Welt sind ganz neue Formen der Komplexität entstanden. Das Internet ist ein Netzwerk in bisher unbekanntem Ausmaß. Die Informationsflut in den zahlreichen Kommunikationssystemen ist für einzelne Nutzer kaum mehr zu beherrschen. Umso größer wird das Bedürfnis, Anwendungen wieder zu durchschauen und kontrollieren zu können.
Die Computersysteme dringen ja immer tiefer in die Gesellschaft ein. Denken Sie heute, ein Flugzeug fliegt nur, wenn die Computer funktionieren. Und viele gesellschaftliche Systeme funktionieren nur, wenn die Rechner funktionieren. Und da ist es schon wichtig, dass wir hier eben hochzuverlässige Systeme bauen, die einfach sind. Das heißt, Einfachheit ist der notwendige Preis, den wir zahlen müssen, um zuverlässige Systeme zu bauen.
Die Forderung nach einfachen, nachvollziehbaren Modellen ist keineswegs utopisch, meint der Computerwissenschaftler Hermann Koppitz.
Wenn wir natürlich die andere Art von Systemen anschauen, die natürlichen Systeme, da müssen wir sehr bescheiden sein. Weil ich glaube, wir können nur einen wirklich kleinen Teil der Zusammenhänge in der Natur modellmäßig erfassen. Und wir sollen einfach vorsichtig sein. Wir sollen nicht Eingriffe in natürliche Systeme machen, deren Folge wir nicht erkennen und wie wir selbst dann die Versuchskaninchen sind.
Die organisierte Verantwortung.
Manfred Fülsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat eine anschauliche Formel für komplexe dynamische Systeme gefunden. Gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Er verweist aber auch auf das System der Politik, das Übersetzungen und Vereinfachungen komplexer Zusammenhänge verlangt, um Entscheidungen treffen und kommunizieren zu können. Dabei werden vielfältige, oft schwer abschätzbare Wechselwirkungen vernachlässigt.
Also es ist sozusagen nicht angesagt, dass ein Politiker die Dinge beim Namen nennt und wirklich davon spricht, dass sie unvorhersagbar oder vielleicht auch nicht in den Griff zu bekommen sind. Von einem Politiker erwarten wir, dass er die Dinge in den Griff bekommt. Wir würden ihn sonst nicht wählen.
Umfassende politische Verantwortung würde es aber erfordern, vielschichtigen Risikofragen mit komplexen Lösungsversuchen zu begegnen. Der Hinweis auf komplexe Situationen dient aber oft dazu, Verantwortung für Risiken auszublenden und organisierte Verantwortungslosigkeit zu tolerieren.
Wir wissen eben auch aus der Komplexitätsforschung, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Settings gibt, wo im Prinzip niemand der Beteiligten für das Resultat dieses Settings ist. Also alle finden das grundlegend falsch. Nicht? Trotzdem ist es verdammt stabil. Also da ist dann wirklich keiner der Einzelnen so im klassischen Sinn zur Verantwortung zu ziehen.
Der Meteorologe Gerhard Berz, langjähriger Leiter der Abteilung Elementargefahren bei der Münchner Rückversicherung.
Bei der Diskussion über die Klimaproblematik, da fällt mir immer wieder auf, dass es vor allem ältere Ingenieure sind, die da am heftigsten reagieren. Denn die haben ihr Leben lang immer gelernt, eine relativ lineare Denkweise, mach das und dann hat das diese Konsequenz. Und ich habe das alles so weit im Griff. Beim Klima haben wir leider Gottes anscheinend nichts mehr im Griff. Es werden ständig neue Einwände gebracht, obwohl die Wissenschaft sich längst im Grunde genommen einig ist. Aber wir benutzen eben die Komplexität als auch Vorwand, um die Entscheidungen hinauszuschieben.
Zwei Gefahren bedrohen ständig die Welt. Die Ordnung und die Unordnung, hat der Dichter Paul Valéry festgestellt. Vieles hängt mit vielem zusammen. Diese scheinbar banale, aber entscheidende Erkenntnis der Komplexitätsforschung ist auch der Schlüssel zu Risiken und Nebenwirkungen, die niemand haben wollte, so der Wissenschaftsphilosoph Klaus Mainzer. Und hier würde er auch ansetzen, wenn es darum geht, organisierte Verantwortungslosigkeit in organisierte Verantwortung zu verwandeln.
Verantwortung bedeutet dann, wenn wir Lösungen vorschlagen, heute sagt man Innovation, dann müssen diese Lösungen weitgehend auch diese Rückkopplungen mitbedenken. Früher dachten Ingenieure linear. Sie haben eine gute Lösung, sie versuchten sie technisch zu optimieren, das ist es. Und dann kamen die Ökonomen, die haben das versucht ökonomisch zu optimieren, möglichst viel Gewinn und Profit und so weiter. Heute in einem komplexen System müssen wir die Aspekte der Umwelt, der Ökologie, der Ökonomie, die sozialen Fragen mitbedenken. Das muss in der Ausbildung schon ansetzen. Schauen Sie sich doch die Ingenieurausbildung heute weitgehend an. Schauen Sie sich auch die Ausbildung der Sozialwissenschaftler an. Das heißt, da gibt es eine Sprachlosigkeit. Und das ist für mich die organisierte Verantwortung heute, dass wir konkret in der Ausbildung, in den Einzelwissenschaften dafür den Raum schaffen, der diese organisierte Verantwortung auch ermöglicht.
Komplexe Systeme. Risiko und Verantwortung. Sie hörten einen Bericht vom 17. Ernstmach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernstmach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen hören Sie in den Dimensionen das Dimensionen-Magazin.